Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Mein heutiges Thema ist: Tu Gutes und rede darüber. Public Relations in Sachen Meta. Aber vielleicht ist es euch genauso gegangen wie mir. Ich meine, dass ihr vielleicht auch das Thema des heutigen Abends irgendwie unangenehm oder unangemessen fandet. Tu Gutes und rede darüber? Ist das nicht eine ekelhafte Selbstbeweihräucherung? So ein Versuch, das eigene aufgeblasene Ego jetzt auch noch pseudomoralisch aufzublustern? Und dann dieser Austrick PR, Public Relations. Der kommt doch aus dem Marketing. Und Marketing, das ist doch schließlich dieser üble Trick unseres auf Gier basierenden Wirtschaftssystems, noch mehr Gier zu erzeugen. Also zugegebenermaßen, das Thema ist schon etwas schräg. Ziemlich problematisch. Aber ich habe mich dennoch dafür entschieden. Und zwar nicht nur, um zu provozieren. Und mir liegt auch beileibe nichts ferner, als hier Marketing zu betreiben oder irgendwelche anderen neoliberalen Perversitäten. Im Gegenteil. Ich komme eigentlich ursprünglich aus einer ziemlich linken Ecke. Vor einem halben Jahrhundert war ich Marxist. Und mein Lieblingssatz des ollen Marx war der: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Ja, und dieser Satz begleitet mich inzwischen seit mehr als 50 Jahren. Und eben aus der Überzeugung, dass Veränderungen nötig sind, habe ich mich auch mein Leben lang engagiert, sei es in Bürgerinitiativen, in der Gewerkschaft, in Vereinen, in der Partei, in Parlamenten, in meinem Beruf als Lehrer für Wirtschaft und Politik und im Arbeitskreis engagierter Buddhismus. Dieser zitierte Satz von Marx, der ist im Prinzip richtig. Auch wenn es selbstverständlich unbestritten ist, dass marxistische Parteien und Organisationen jede Menge Unheil für sehr, sehr viele Menschen dieser Welt gebracht haben. Aber als Buddhist, der ich nunmehr seit einem Vierteljahrhundert bin, frage ich mich natürlich: Wie hätte denn der Buddha zu diesem Satz gestanden? Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Ja, der Buddha hat die Philosophien seinerzeit genauso abgelehnt wie Marx. Der Buddha hat diese Philosophien als Ditti bezeichnet, als falsche Ansichten. Und er hat propagiert, alle Ansichten fallen zu lassen. Und der Buddha hat auch Veränderung propagiert. Radikale Veränderung. Viel radikaler noch, als die Marxisten das tun. Aber der Buddha wusste, im Gegensatz zu Karl Marx, wo die entscheidende Stellgröße ist, um diese Welt nachhaltig zu verändern. Sangharakshita drückt dies aus, indem er das Ziel vorgibt und als den neuen Menschen beschreibt, den wir schaffen wollen. Und da fängt man nicht, wie das die marxistischen Organisationen am liebsten tun, bei anderen an. Der Buddha wusste, dass jede und jeder von uns die Welt genau an einer einzigen Stelle verändern kann. In eben diesem klafterlangen Körper, wie er sagte. In dir selbst. Und das ist der Grund, warum der Satz von Karl Marx nicht falsch ist, aber Dukkha, suboptimal. Der ist nämlich zu kurz gegriffen. Marx war einfach nicht radikal genug, denn er verlangt nur Änderung, verkennt aber den einzig effektiven Ansatzpunkt für Veränderung, und der ist in dir selbst. Der ist in jedem von uns selbst. Im eigenen Geist, im Bewusstsein, bei der eigenen Gier, beim eigenen Hass, bei der eigenen Verblendung. Eine buddhistische Umformulierung der marxischen Philosophenkritik müsste also heißen: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sich selbst und damit ein Stück weit die Welt zu verändern. Und der Buddha hat auch ganz klar erkannt, wie wir uns verändern sollen. Er hat allen seinen Anhängerinnen und Anhängern, Ordinierten wie Laien, Männern wie Frauen, 5 ethische Regeln gegeben. Diese Panchashila, diese 5 Vorsätze, rezitieren wir hier jeden Dienstag gemeinsam. Und die erste dieser Regeln lautet in ihrer positiven Formulierung: Mit Taten liebevoller Güte läutere ich meinen Körper. Das ist der erste, der zentrale Vorsatz, aus dem all die anderen Vorsätze abgeleitet sind. Dem Buddha zu folgen bedeutet nicht, möglichst viele Stunden passiv auf einem Kissen zu sitzen und ansonsten sein Leben so weiterzuleben wie bisher. Nein, dem Buddha zu folgen bedeutet vielmehr, aktiv zu werden. Nicht bloß die Metta-Bhavana, die liebende Güte, auf dem Kissen zu üben. Nein, mit Taten liebender Güte heißt es in diesem Vorsatz. Sicher, die Metta-Bhavana dient dazu, die nötige Geisteshaltung, die richtige Emotion zu entwickeln. Das ist der Grund, warum wir sie üben. Die Handlungsanweisung legt aber Wert auf Taten. Und zwar völlig zu Recht. Nachdem ich heute mit einem Zitat von Karl Marx angefangen habe, ist es vielleicht an der Zeit, Sangharakshita zu rezitieren. Einer seiner beliebtesten, berühmtesten Sätze lautet: Commitment first, lifestyle second. Bante setzt Prioritäten. Er benennt Prioritäten. Und daher möchte ich gleich die Frage erörtern: Was war denn für den Buddha primär und was sekundär? Nun, das hat der Buddha immer und immer wieder erläutert, wenn er den Pfad, den Dharma, seine Lehre darlegte, nämlich den dreifachen Pfad: Ethik, Meditation, Weisheit. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Ethik ist primär, Meditation sekundär. Und wenn beides prima läuft, folgt dem die Weisheit auf ganz natürliche Weise, ebenso wie der Karren den Ochsen folgt. Und der Buddha hat vom Handeln auf 3 verschiedenen Ebenen gesprochen. Vom Handeln mit Körper, Rede und Geist. An unserem Geist arbeiten wir mit Yoniso Manasikara, mit weisem Erwägen. Zum weisen Erwägen gehören insbesondere Sati und Sampajanya, Achtsamkeit und Wissensklarheit. Das bedeutet, unser Handeln mit Körper, Rede und Geist achtsam zu betrachten und zu bedenken hinsichtlich der Folgen, die daraus entstehen. Also zu fragen: Wie verändere ich mich sinnvollerweise selbst? Und damit ein Stück weit die Welt. Dieses Bedenken ist ein Handeln auf der Ebene des Geistes. Daraus folgt dann das Handeln auf der Ebene des Körpers, also das tatsächliche Handeln, unsere Taten. Da stellt sich natürlich die interessante Frage: Was bedeutet das ganz konkret in unserer entwickelten Marktwirtschaft. Nun, es bedeutet, wann immer ich etwas kaufe, wann immer ich zum Portemonnaie greife, wann immer ich meine Kreditkarte zücke, wann immer ich ein Produkt oder eine Dienstleistung nachfrage, dann stimme ich darüber ab, bestimme ich darüber, ob, was und wie produziert wird. Als Konsument leiste ich also einen ganz entscheidenden Beitrag zur Erschaffung der Welt von morgen. Es gibt zwar keinen Schöpfergott, aber es gibt einen Schöpfer. Du bist Schöpfer. Jeder von uns. Wir erschaffen die Welt von morgen. Wir schaffen individuelles und wir schaffen planetarisches Karma. Der Klimawandel ist ein typisches Beispiel dafür. Mit den Produkten, die ich kaufe, verändere ich also einerseits mich selbst, andererseits ein Stück weit die Welt. Und dann kommen wir zur dritten Ebene des Wirkens. Auf den drei Faden. Nachdem wir über das Wirken mit dem Geist und auf der Ebene des Körpers gesprochen haben, kommen wir zum Wirken mittels der Rede. Und damit endlich zum Kern meines Themas. Ich beeinflusse die Welt, wie wir gesehen haben, unmittelbar durch mein körperliches Handeln, durch meine Kaufentscheidung. Ich beeinflusse sie aber auch mittelbar, indem ich das kommuniziere. Und diese Kommunikation ist PR, ist Public Relations, ist Öffentlichkeitsarbeit. Solche Public Relations im Sinne von tu Gutes und rede darüber, die kann man zum Beispiel im großen Stil machen, wie das die Caritas, die katholische Wohlfahrtsorganisation, vor Ostern mit großen Plakatwänden getan hat. Sie bemühte sich dabei um Spenden, indem sie aufzeigte, wie sie Menschen hilft. Zum Beispiel mit Mikrokrediten für den Aufbau von Erzeugerinnenmärkten in Afrika. Dort scheint die Caritas ganz ordentliche Arbeit zu leisten, wie ich auf diese Weise erfuhr. Auch unsere entsprechende Organisation im Triratna-System, Karuna Deutschland e.V., leistet hervorragende Arbeit. Und sie kann noch mehr erreichen, wenn es uns gelingt, dies in der Öffentlichkeit noch bewusster zu machen, PR zu betreiben. Wir tun Gutes, lasst es uns dies doch noch besser kommunizieren und dazu brauchen wir gar keine Plakatwände. Redet mit den Leuten in eurem Umfeld, den Buddhisten und den Nicht-Buddhisten, zeigt, wie man dort helfen kann. Aber PR fängt auf einer noch subtileren Ebene an. Und da möchte ich auf ein positives Beispiel hinweisen, das dazu geführt hat, dass ich zu Triratna kam, dass ich heute hier sitze. Als ich auf der Suche nach einer buddhistischen Gemeinschaft, die wirklich die Lehren des Buddha umsetzt, hier erstmals in dieses buddhistische Zentrum in Essen kam. Es war am 27. Januar 1996. Hat mich eine Sache ganz eindeutig überzeugt. Und das war die Tatsache, dass man nicht nur vom Handeln zum Wohl aller sprach, sondern dass man dies ein Stück weit in die Tat umsetzte. Im Gegensatz zu vielen anderen buddhistischen Organisationen, bei denen ich mich vorher umgesehen hatte, gab es hier ein rein vegetarisches Buffet. Und das habe ich dann lobend an der Dhammacharini gegenüber erwähnt und diese wies mich wiederum darauf hin, dass man da noch viel weiter gehen könnte. Das war der Tag, an dem ich erstmals etwas über Veganismus hörte. Heute kennt das jeder, damals war es den allermeisten auch mir nicht bekannt. Aber diese Dhammacharini, Chayashita war es, hat PR gemacht. Mir gegenüber, hat mich überzeugt. Inzwischen, 20 Jahre später, hat sich Stri-Ratna auch hier in Deutschland weiterentwickelt. Viele Punkte, die damals noch im Argen lagen, werden heute bewusster, viel ethischer gehandhabt. Zwei Beispiele von vielen. Ich stellte 1996 entsetzt fest, dass wir in unserem Retreat-Zentrum Eiernudeln verwenden. Mit Eiern aus der tierquälerischen Massentierhaltung. Und wir kauften Atom- und Kohlestrom von RWE. Wieso konnte sich das ändern? Nun, weil es einzelne Menschen thematisierten. Weil sie innerhalb von Tri-Ratna Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Und ganz ehrlich, da könnten wir noch mehr tun. Lasst uns also fragen, wo können wir noch mehr tun? Und wo liegen unsere Stärken bei Tri-Ratna? Und auch da ist natürlich die Rückbesinnung auf Sangharakshita gut. Bante wurde einmal bei einer Tagung engagierter Buddhisten gefragt, englischer Buddhisten. Sie fragten ihn also, what is special about the FWBO, about Tri-Ratna? Und Sangharakshita antwortete, wir sehen, der Mann denkt erst nach, bevor er spricht. Aber es ging noch weiter. We got discussion groups. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, genau dort liegen unsere Stärken. Denn dort können wir eine spezielle Art von PR betreiben. Graswurzel-PR. Andere positiv beeinflussen. Andere Menschen guten Willens. Und natürlich auch uns selbst von anderen beeinflussen lassen. Denn jedem und jeder von uns sind sicher noch eine ganze Menge Dinge entgangen. So wie mir erst durch Dhammacharini Jayashita bewusst wurde, dass es sowas wie vegan gibt. Und wie einem anderen Dhammachari erst durch Anstoß von außen bewusst wurde, dass Hühner gequält werden, damit völlig überflüssigerweise Eier in unseren Retreat-Nudeln sind. Ja, solche Diskussionsgruppen sind der geeignete Ort, über unsere Ethik zu reflektieren und uns gegenseitig Graswurzel-PR-mäßig zu beeinflussen. Stellt sich doch die Frage, wo läuft das derzeit schon bei Tri-Ratna und wo könnte man es noch verbessern? Die Ordenskapitel, die dienen unter anderem genau dem. Ordensmitglieder treffen sich regelmäßig, unter anderem, um über ihre ethische Praxis zu sprechen. Und sich dabei gegenseitig zu unterstützen. Genau das ist die Aufgabe einer Sangha, sich gegenseitig in der Entwicklung zu fördern. Das beschreibt als Aufgabe einer positiven Gruppe, einer entstehenden Sangha, Sangharakshita in seinem Buch What is the Sangha? Das waren die Ordenskapitel. Zufluchtsgruppen sind etwas Ähnliches. In diesen treffen sich Frauen und Männer, die um Ordination nachgefragt haben. Auch hier ist eine gute Gelegenheit, über die ethische Praxis zu sprechen. Öffentlichkeitsarbeit für eine ziemlich begrenzte Öffentlichkeit zu machen, graswurzelmäßig eben. Aber was ist mit Menschen, die zu Tri-Ratna kommen und nicht ordiniert werden möchten? Gibt es da nicht auch Ansätze? Als ich hier nach Essen gezogen bin vor ein paar Monaten und mich der Engabu-Gruppe angeschlossen habe, hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass dort entsprechendes läuft. Ich war dann allerdings ziemlich verwundert, dass dort bislang nur ganz wenige Menschen sind und man häufig auch nicht zu viel mehr kommt, als zum Beispiel diesen BAM, diesen Buddhist Action Month, vorzubereiten. Meine Idee wäre es, diese Gruppe viel größer werden zu lassen. Vielleicht regionale Untergruppen, zum Beispiel für Menschen aus Bottrop, aus Dortmund und so weiter zu bilden, die tatsächlich nicht nur an Meditation, sondern am primären Arbeitsfeld der Buddhistinnen und Buddhisten arbeiten wollen, an der Ethik. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel bringen. Ein Beispiel aus meiner bisherigen Sangha, aus der buddhistischen Gemeinschaft Gelnhausen. Dort gab es viele Jahre lang schon einen Arbeitskreis, der sich einmal monatlich für einen Dharma-Tag getroffen hat und Texte studiert. Im Laufe der Jahre hatte ich den Eindruck, dass hier das Pferd völlig von hinten aufgezäumt wurde. Vom dreifachen Pfad aus Ethik, Meditation und Weisheit versuchte man den Schwerpunkt auf Weisheit zu legen. Meist ging es dabei allerdings nicht um Weisheit, denn die entsteht ja nur auf der Basis von hochentwickelter Ethik und von gefestigter Meditation. In diesem Arbeitskreis ging es um schnödes Wissen. Studierte Leute vertrieben sich die Zeit damit, den Dharma zum Studienobjekt zu machen, anstatt sich zu verändern. Am deutlichsten wurde mir das bewusst, als wir einmal miteinander zum Essen gingen und sich einer von uns, einer der vielleicht am freundlichsten und formal gelehrtesten von uns, dort zum Essen Gänsestopfleber bestellte. Als ich ihn fragte, wie er denn das schaffe, vormittags die Metta-Bhavana zu üben und abends Gänsestopfleber zu verspeisen, antwortete er: Ach, das geht ganz einfach, ich lasse einfach in der fünften Phase der Metta-Bhavana die Tiere weg. Ich habe mir gesagt, hier läuft was falsch. Deshalb habe ich vor anderthalb Jahren in Gelnhausen einen neuen Ansatz entwickelt. Unsere Dharma-Tage nennen sich jetzt Theorie trifft Praxis. Im Jahr 2016 haben wir uns in einer Reihe Theorie trifft Praxis 1 Metta mit der Metta-Bhavana beschäftigt. Wir haben dort Sangharakshitas Buch Aus Herzensgüte leben studiert und dazu praktische Übungen gemacht. Jede Woche gab es 2 praktische Übungen, die aus Vesantaras Buch Das Herz und aus Maitreya Bandhus Buch Leben in voller Achtsamkeit entnommen sind. Diese Übungen wurden dann, nachdem die Teilnehmerinnen sie zu Hause eingeübt hatten, gemeinsam besprochen. So konnten wir uns gegenseitig helfen, also genau das machen, was Sangha leisten sollte. Und in diesem Jahr haben wir eine Reihe Theorie trifft Praxis Teil 2, Ethik. Wir verwenden dazu Sangharakshitas Buch Ethisch Leben. Auch in diesem Kurs gibt es für jede Woche eine Übung, die durchzuführen und zu protokollieren ist. Über diese Übung tauschen wir uns dann einmal monatlich an unserem TTIP, das steht für Theorie trifft Praxis, an unserem TTIP-Tag aus. Kann ich mal so 2-3 Beispiele nennen. Aufgabe der ersten Woche war, schreibe einen Tag lang alle deine Ausgaben auf. Egal, ob du etwas bar zahlst, mit Karte oder per Bank. Liste dabei zu jeder Ausgabe 2 positive Wirkungen auf und mindestens 3 negative. Oder in der vierten Woche, Menschen schaden. Schreibe einen Tag lang alle deine Handlungen auf, also nicht Gedanken oder Worte, Handlungen, mit denen du andere Menschen direkt oder indirekt, physisch oder psychisch geschadet hast. Benenne, worin der Schaden bestand und erläutere deine Gründe, so zu handeln. Verwende dabei die Ausdrücke Gier, Hass und Verblendung. Ein Beispiel noch, Aufgabe der siebten Woche, 5. bis 11. Juni.
Aha, das ist diese Woche.
Die Aufgabe lautet: Das älteste Gericht. Ihr kennt alle die Sache mit dem jüngsten Gericht. Hier ist es ähnlich. Nur sitzt kein himmlischer Richter über dich zu Gericht, sondern nur du selbst. Das älteste Gericht ist natürlich Karma. Erläutere den Fall dem Karma-Gesetz. So als wäre es eine Person, dein Richter. Man kann sagen, es geht um dein Gewissen. Erläutere deine Handlungen aber nicht selbst, sondern dies tut der Karma-Anwalt, der dein Verhalten anklagt. Anschließend darf auch dein Verteidiger Stellung nehmen. Das Gericht schätzt es, wenn die Begriffe Gier, Hass und Verblendung in den Plädoyers vorkommen. In dieser Woche kommt ein Fall aus dem Bereich Ernährung zur Verhandlung. Ja, Leute, das sind einige dieser Übungen. Ich würde vorschlagen, eine von denen machen wir gerade mal für uns in Gedanken. Und danach könnt ihr gerne noch Fragen stellen und anschließend gebe ich noch eine kurze Zusammenfassung.